Einen schönen guten Tag. Das Wort Herzensgebet scheint nicht so sehr bekannt zu sein. Kontemplatives Gebet ist wohl bekannter. Tatsächlich aber hatte es auch früher immer wieder neue Namen, zum Beispiel betrachtendes Gebet. In der Bibel wird es erwähnt, ausdrücklich in der Offenbarung und zwischendurch kann man es in vielen Bereichen in den Evangelien und im Alten Testament sogar finden. In der Offenbarung steht Folgendes. Und da es das siebente Siegel auftat, ward eine Stille in dem Himmel bei einer halben Stunde. Das ist die halbe Stunde, die wir uns für die Übung Zeit nehmen. Aber ich wollte ja ein bisschen über die Geschichte erzählen. Wo kommt es her? Es kommt aus dem ursprünglichen Buddhismus vor der Zeit Israels, denn Israel war damals im Gebiet der Evangelisation aus dem buddhistischen Raum. Es kam also über den Buddhismus zu den Juden bereits weit vor Christus. Im Buch des Ezechiel wird es als Reisegebet erwähnt und bei späteren Pharisäern und späteren Schriftgelehrten ebenfalls. Dann wurde es von Jesus übernommen und auf dem Berg der Verklärung gebetet. Jesus hatte es nämlich bei seinen Reisen nach Ägypten bis zu seiner Rückkehr wieder nach Israel kennengelernt. Er kam ja als 12-Jähriger von der Flucht nach Israel wieder zurück. Und im Tempel erfuhr er dann, auf Anfragen hin, den wahren Hintergrund und hat es dann in seinem Leben Wirklichkeit werden lassen. Auch Paulus kennt dieses Reisegebet, dieses kontemplative Gebet, denn er hat es in das christliche Verständnis umgewandelt und nannte es Gebet ohne Unterlass. Das wiederum haben die Wüstenväter damals übernommen und ist dann als Gebet über die Mönche, die männlichen Mönche und die weiblichen Mönche, die Beginen und den Mystikern des Mittelalters, das bis hin nach Russland als Jesusgebet und über den Berg Athos durch die Mönche weiter gebetet worden. Es kam dann zurück wieder nach Europa als Herzensgebet im evangelischen Bereich, als schweigendes Gebet oder als teilweise Rosenkranzgebet zu den Katholiken. Tatsächlich aber hat es den Bereich Kontemplation nie verlassen, denn auch im asiatischen Bereich kennt man es und doch nennt man es Zen oder Mantra-Gebet mittlerweile, im Mittelalter betrachtendes Gebet und heute überwiegend kontemplatives Gebet. Viele dieser Gebetsformen und dieser Anwendungen haben aber immer eine bestimmte Haltung vorausgesetzt, senkrechtes Sitzen, Knien, wie auch immer. Nur muss man eins wissen, wenn der Körper es nicht mehr zulässt, ist man an diese Haltungen gar nicht mehr gebunden. Selbst Jesus hat doch da etwas zu gesagt. Er hat gesagt, ihr wisst ja gar nicht, wann ich komme, sei es abends um Mitternacht, zum ersten Hahnenschrei oder des Morgens. Wenn der Hausherr wüsste, wann der Dieb kommt, würde er doch auf Wache stehen. Ich habe das mal anders formuliert. Ich freue mich, wenn der Dieb um Mitternacht kommt, denn die Achtsamkeit in mir wartet doch auf den Besuch, weckt mich und dann weiß ich, der niemals schläft und schlummert, ist gegenwärtig und dann mache ich halt das Herzensgebet, während viele andere, die keine Ahnung in dieser Richtung haben, dann etwas essen gehen, etwas lesen, sich von links nach rechts wälzen und dann vielleicht Tabletten nehmen. Und dann kommt die Wissenschaft und sagt, ja, das ist Schlafmangel, das ist das. Und keiner hat eine Ahnung, dass der allmächtige, nie schlafende Gott zu Besuch kam, um zu sehen, ob da nicht jemand ist, der auf ihn wartet. Und deswegen ist es ja auch wichtig, dass man in der Endform des Herzensgebetes wirklich alle Hintergründe kennt, die Texte kennt und auch das kennt, was die Menschen der Vergangenheit daraus erhalten haben. Nämlich nicht etwa Stressabbau, nicht etwa höheren Glauben, auch nicht sonst etwas, sondern eine innere Reinigung, Wie ja auch das in der Bibel erwähnte Zungenreden, so hat Paulus es formuliert, eine Selbstreinigung durchführt, ist es bei dem Herzensgebet noch extremer. Es führt eine komplette Reinigung des ganzen Menschen durch. Und deswegen wird es ja auch oft als Mantra-Gebet bezeichnet, weil man hingegangen ist und hat einzelne Worte noch hinzugenommen, aber in der endgültigen Form ist es absolut schweigend. Ja, es geht sogar so weit, dass es betrachtend wird. Man betrachtet seine eigenen Gedanken, man betrachtet sein eigenes Selbst, man betrachtet die momentane schweigende Form. Gehen die Gedanken auf Reisen, lässt man sie reisen. Kommen sie wieder, kommen sie halt wieder. So wie es jetzt ist, so ist es richtig. So wie es jetzt sich darstellt, so soll es sein. Man hat aber, und das muss man wissen, keine Verfügungsgewalt und leider tun viele Menschen auch das Herzensgebet im Bereich der Meditation verwenden, aber in der Meditation ist ja immer der Versuch noch dabei, etwas zu verstehen und damit ist es kein kontemplatives Beten. Meditation und Kontemplation schließen sich gegenseitig aus, obwohl sie bei kurzer Betrachtung und bei näherer Betrachtung durchaus viele Gemeinsamkeiten haben. Dann gibt es ja das Atmen und die Atemübung. In der Meditation heißt es natürlich atmen, in der Kontemplation heißt es aber nicht natürlich atmen, auch nicht konzentriert atmen, sondern langsamer atmen. Nach dem Einatmen eine kleine Pause, nach dem Ausatmen eine kleine Pause. Tief atmen, ohne sich anzustrengen, aber eben nicht mehr so atmen, wie man es gewohnt war, nämlich das hat einen Hintergrund. Die Gedanken, die ja immer neugierig sind und sich ausgeschlossen fühlen und auch ausgeschlossen sind, wisst ihr auch übrigens warum? Das hat Gott selbst gesagt. Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken oder umgekehrt, eure Gedanken sind nicht meine Gedanken und meine Wege sind nicht eure Wege. Da sich also die Gedanken ausgeschlossen fühlen, sie aber unendlich neugierig sind, entdecken sie dann diese seltsame und neuartige und ungewohnte Atmen. Und dann wollen sie die Kontrolle über diese Art des Atmens übernehmen. Und wenn man dann sie lässt, dann ist man sie los. Sie sind mit was beschäftigt, kümmern sich nicht um ihren Menschen und der Mensch kann in die absolute Stille, in die absolute Ruhe einkehren, die ja im Hebräerbrief, da komme ich übrigens noch drauf zurück, ausdrücklich erwähnt ist und doch zu finden ist. Durch dieses langsamere Atmen, dieses gedehntere Atmen und die minimale Pause entsteht unbewusst eine ganz leichte Unterversorgung mit Sauerstoff. Aber die Wissenschaft hat längst festgestellt, dass der Körper das Atmen nicht tut, weil er zu wenig Sauerstoff hat, sondern weil er das Gegenteil hat von dem verbrauchten Sauerstoff, viel zu viel. Und dann zwingt dieses Übermaß an Nicht-Sauerstoff den Menschen zum Atmen. Am Anfang, wenn man es noch nicht gewohnt ist, kommt dann oft eine Art Schnappatmung zustande. Das darf uns nicht stören. Mit und mit gewöhnt sich der ganze Körper daran, trotz des minimalen Sauerstoffmangels absolut konzentriert und absolut zuverlässig diese Atemtechnik beizubehalten. Und das hat einen Effekt, den viele nicht kennen, nämlich das vermindert das Angstgefühl, die Angstzustände. Auch Panikattacken werden abgebaut. Automatisch wird dieser Mensch zur absoluten Ruhe gebracht und erfährt in seinem tiefsten Innern irgendwann dann die Begegnung mit dem einen, den man nicht sehen, nicht hören und nicht erkennen kann. Aber wenn dann dieser eine da ist, dann sieht man ihn, dann hört man ihn und erkennt man ihn, aber auf eine ganz andere Weise. Aber davon berichte ich Ihnen in einem der nachfolgenden Texte. Für heute danke ich Ihnen. Sie sollten nicht jetzt alle diese Texte sich anhören, sondern jeden Tag eins. Heute ist Band 1 oder Text 1 oder Teil 1. Schauen Sie sich doch morgen einfach mal Teil 2 an. Vielen Dank.